Guten Morgen. Ich begrüße euch zu dem heutigen Gottesdienst hier in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund. Und ich begrüße natürlich auch alle die, die uns jetzt hier über den Livestream sehen. Besonders begrüßen möchte ich allerdings auch Judith und Lasse, die letzte Woche den Gottesdienst entweder hier oder auch über Livestream gesehen haben Judith Eggers schon kennengelernt. Heute wird ihr Mann, und zwar der Lasse, predigen und den werden wir auch nachher noch mal ein bisschen kennenlernen. Ich bin schon sehr gespannt. Heute ist Palmsonntag. In einer Woche feiern wir Ostern. Und ich möchte euch begrüßen mit dem Wochenspruch. Der Wochenspruch aus Johannes 3 lautet: Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und Glaube ist auch das Thema heute. Die Herausforderung des Glaubens oder Jesus als das Zentrum des Glaubens. Darüber werden wir gleich in der Predigt mehr erfahren. Zu Beginn des Gottesdienstes möchte ich mit uns beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass heute Sonntag ist. Ein Tag, an dem wir uns besinnen können, an dem wir uns auf dich konzentrieren können. Und ich danke dir, dass das hier möglich ist, in dieser Gemeinschaft, hier im Saal, aber auch draußen an den mobilen Endgeräten, an den Bildschirmen. Ich danke dir, dass wir wissen, dass du da bist, dass du mitten unter uns bist, egal wo wir sind. Und ich danke dir, dass wir das wissen können, dass du uns in dieser Situation, die wir jetzt gerade hier durchleben müssen, die sicherlich nicht so einfach ist, dass du uns in deiner Hand hältst. Und darüber freue ich mich und dafür danke ich dir. Amen. Gemeinde in Corona ist nicht immer so ganz einfach, aber dennoch lebt Gemeinde, Gemeinde entwickelt sich weiter und Gemeinde wächst auch. Und wir hatten ja schon vor einiger Zeit einige Gemeindeaufnahmen und auch heute werden wir eine Gemeindeaufnahme haben. Und dazu bitte ich jetzt zum einen den Arne und zum anderen die Marina Kari nach vorne. Die habe ich eben schon gesehen. Da sitzt sie, auf der anderen Seite.
Tut mir ja furchtbar leid, Also Marina, wisst ihr, sitzt eigentlich immer auf dieser Seite, weil sie für uns Musik macht in unserem Gottesdienst. Und darüber freuen wir uns immer wieder ganz toll und heute ganz besonders auch, dass wir dich in die Gemeinde aufnehmen dürfen. Liebe Marina, es begann, ich weiß nicht, vor vielen Jahren, dass du in den Kindergottesdienst der evangelischen Kirche gingst und da erste Begegnungen mit Jesus hattest. Dann ging das weiter, du warst im Konfirmandenunterricht. Und danach hat sich das so ein bisschen verloren, also der Abstand wurde ein wenig größer zwischen dir und Jesus. Aber als du 18 warst, wenn ich richtig informiert bin, ne, du warst 18 und eine Klassenkameradin sagte, hey, komm mal mit in Crossover. Ja, und seitdem bist du jetzt hier bei uns in der Gemeinde und das ist 8 Jahre her?
Ja,
8 Jahre her, also toll. Und dann hast du dich entschlossen, sagst so, jetzt mache ich aber mal Nägel mit Köpfen und werde mich hier der Gemeinde anschließen. Und das ist wirklich toll, wir freuen uns darüber. Nicht nur, weil du wirklich intensiv in der Gemeinde drin bist. Du machst ja im CO auch mit, du machst Musik, du bist im Kindergottesdienst schon unterwegs gewesen. Also ich erzähle jetzt nicht dein Business hier auf. Das ist einfach, ist einfach toll, wie mittendrin du bist und deswegen freuen wir uns auch sehr über die Aufnahme. Ich habe ein Bibelwort für dich mitgebracht, eins, das dir persönlich etwas bedeutet, denke ich, weil du, es ist nicht lange her, dass du auch Bitteres erleben musstest. Du hast deinen Vater verloren, der ist verstorben, sehr plötzlich, ein tiefer Einschnitt in deinem Leben. In Jeremia 29, Vers 11 steht: Denn ich kenne die Gedanken, die ich über dich denke. Gedanke des Friedens und nicht zum Unheil, um dir eine Zukunft zu geben und Hoffnung. Ein Wort ursprünglich gesprochen an das Volk Israel, aber ein Wort ganz persönlich auch für dich. Gott sagt, Carina, Marina, wenn du das auch nicht alles verstehst, und das ist ja so, und wir verstehen es ja nicht, dann bin ich doch der, der Gedanken des Friedens mit dir hat, der nicht auf Unheil aus ist, sondern auf Zukunft und Hoffnung, die er dir schenken will. Und du bist als Lehrerin, Grundschullehrerin noch im Referendariat, ist das richtig? Wie lange dauert der Spaß noch?
Ein bisschen über ein Jahr.
Und immer mit Maske und immer so. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ja, liebe Marina, wie gesagt, wir freuen uns sehr über dich und dass wir dich hier heute in die Gemeinde aufnehmen dürfen. Du weißt, dieses Päckchen verheißt ganz viel Gutes und vielleicht auch was Lästiges. Ich habe dir noch einmal diese Informationsmaterialien für die digitale Sicherheit und so weiter da reingelegt. Kreuz das bitte alles an, gib es uns zurück und dann sind wir alle glücklich. Jetzt möchte ich noch gern für dich beten, bitte die Gemeinde aufzustehen. Lieber Gott und Vater, Gedanken des Heils hast du mit der Marina. Gedanken des Friedens, ihr Zukunft und Hoffnung zu geben. Und wir danken dir ganz herzlich, dass du sie in unsere Gemeinde gebracht hast. Wir danken dir, dass sie sich mit ihren Gaben unter uns einbringt und damit dich ehrt und uns erfreut. Wir bitten dich, Herr, dass du sie weiter begleitest auf ihrem Weg, auch ihrem beruflichen Weg, ihrem persönlichen Weg und in unsere Mitte. Segne du sie bitte mit deiner Kraft, mit deinem Geist, mit deiner Liebe. Amen. Ich würde dich gern umarmen, dürfen aber nicht. Machen wir so. Bitteschön.
Dankeschön.
Ich wollte eben schon sagen, wir singen ein erstes Lied, aber nein, das geht ja gar nicht. Wir hören auf ein erstes Lied. Das ist Lasse Eggers. Lasse Eggers ist verheiratet mit Judith. Und damit wir Lasse ein bisschen besser kennenlernen, habe ich mal hier mein Körbchen gepackt und habe so ein paar Gegenstände rausgesucht. Das Besondere ist jetzt, Lasse kennt die Gegenstände nicht. Also manchmal spricht man ja sowas auch vorher ab, dann gibt es eine Info, weißt du, guck mal, das wollte ich zeigen, überleg dir mal was, das wollte ich zeigen. Aber Lasse hat gesagt, nee, ich lasse mich mal überraschen. Deswegen bin ich auch ganz überrascht, ob die Gegenstände, die ich jetzt rausgesucht habe, ob er mit denen überhaupt was anfangen kann. Wir werden sehen. Ich habe hier was ganz Feines, Lasse. Kann man jetzt nicht sehen. 3 Strich an Steuerbord. Eine CD des Shantychor Cuxhavens. Und zwar Jubiläum, 25 Jahre Shantychor, ne? 1993, da war ich in der Kugelbake-Halle. 1993, ist schon fürchterlich lange her. Ja. Was fällt dir denn dazu ein?
Ja, dazu fällt mir ganz viel Heimat ein, würde
ich
sagen.
Ja, erzähl mal,
93, Heimat. Da war ich noch nicht geboren.
Aber ja, das ist richtig. Aber Heimat.
Genau, aber Heimat. Ja, 95 bin ich geboren in Cuxhaven an der Nordsee. Und ja, Shanty, das ist witzig, weil ich gerade jetzt so anfange zu denken, ach, Shanty sind ja eigentlich ganz nett. Früher hat man immer gedacht, ja, nee, das ist nur, was die alten Leute machen, die schon grau sind und dann irgendwie so in Shantychor gehen.
Aber Musik ist schon auch ein Thema bei dir.
Ne? Musik ist auch schon ein Thema bei mir, genau. Ja, ja, also ich komme aus Cuxhaven, der Heimat, singe bisher keine Shanties, aber ich mache auch super gern Musik, ich spiele Gitarre, ich singe, vielleicht demnächst Shanties. genau.
Gut. Also das hat schon mal geklappt. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Was habe ich denn hier noch? Ach ja, guck mal hier. Ein Schraubenzieher. Ich habe erst überlegt, ob ich einen Hammer mitnehme, aber ich glaube, der Schraubenzieher, der trifft es ein bisschen mehr.
Okay, ja, ich bin gespannt. Also ja, Werkzeug kann ich sehr viel mit anfangen. Ich bin jemand, der gerne handwerklich super viel macht, auch ganz verschiedene Sachen. Ich hammer aber auch gerne mal.
Ja. Also, ich habe irgendwas mit Motoren gelesen, deswegen.
Über Motoren?
Ja, okay, deswegen habe ich jetzt gedacht, da ist mehr Schrauben als mit dem Hammer draufhauen.
Kommt auf den Motor an. Nee, aber ja, ich habe auch Begeisterung für alles Technische, für Motoren, Maschinen, Elektrik und sowas. Also da ist auch viel Interesse da. Aber ich bin insgesamt auch sehr breit interessiert an vielen Dingen.
Aber das ist schon so ein Hobby, so ein bisschen, so basteln und bauen und
ja, genau. Ich hätte sehr lange gesagt, dass einer meiner Lebensträume ist, irgendwann mal selbst einen 69er Mustang zu restaurieren. Oh. Bis man dann mal so festgestellt hat, wie teuer das eigentlich ist.
Ja, den habe ich jetzt leider nicht dabei, da kann ich auch nicht mit dienen. Dann habe ich hier nochmal in meiner Bibliothek gekramt. Der eine oder andere wird es vielleicht kennen, das ist wirklich schon mittlerweile ein historisches Buch, Freie Evangelische Gemeinde. Das Besondere ist aber, hier unten steht Bundesverlag. Das war die Zeit, wo der Bundesverlag noch Bücher herausgegeben hat. Was hast du denn mit dem Bundesverlag zu tun?
Ja, Bundesverlag ist ganz, ganz spannend, denn nachdem ich 18 Jahre in Cuxhaven gelebt habe, habe ich meine Ausbildung in Witten im SCM Bundesverlag gemacht. Und tatsächlich macht er auch heute manchmal noch Bücher, aber selten. Jetzt macht er natürlich viel mehr Zeitschriften, ja.
Genau.
Aber es heißt ja auch FEG, das ist auch witzig, weil ich auch mein ganzes Leben lang in der FEG war. Und auch sehr überzeugt von FEG.
Wie war jetzt so die Erfahrung im Bundesverlag?
Die war super. Es war ganz, ganz spannend, da zu arbeiten und ich habe mich zum Medienkaufmann ausbilden lassen. Also auch mit Printmedien und digitalen Medien zusammen. Und es war total spannend, weil man durch alle möglichen Abteilungen mal durch ist. So ein bisschen, ich sag mal, also es ist auch sehr geistlich da, aber auch einen normalen Arbeitsalltag, einen ungeistlichen Arbeitsalltag mal erlebt hat.
Ja, ich habe hier eine Tasse, die habe ich mal geschenkt bekommen. Meine Heimat, mein Zuhause, mein Pott. Also das ist die Ruhrgebietstasse.
Ja.
Witten, Ruhrgebiet.
Ja.
Was fällt dir zum Thema Ruhrgebiet ein?
Ja, Ruhrgebiet war dann ja zumindest 3 Jahre lang, wenn man Witten dazu zählt. Ich habe gehört, es gibt Streit darüber in Dortmund, aber ich würde es dazu zählen erstmal oder ich habe mich selbst dazu gezählt. Ja, war Pott mein Zuhause und ich konnte mich da auch echt gut mit anfreunden. Mit der Mentalität der Leute, hart, aber herzlich. Ich immer so ein bisschen übersetze in ehrlich, aber trotzdem am anderen interessiert und liebevoll auch.
Okay. Jetzt kommen wir mal zu den ernsten Dingen des Lebens. Ich habe eine Bibel mitgebracht. Was bedeutet für dich Bibel?
Ja, Bibel bedeutet für mich Grundlage für meinen Glauben. Und Wort Gottes, was mich berührt, wenn ich drin lese und wo ich überrascht werde von Gott.
Jetzt wird's dortmunderisch.
Ja, ja, das ist ein BVB-Schein.
Ja, stimmt. Also wir können erst über Fußball allgemein reden und dann über BVB. Ist vielleicht einfacher.
Da kannst du wahrscheinlich länger drüber reden als ich.
Unterschätze das nicht. Ich bin auch kein gebürtiger Dortmunder. Die meisten wissen okay. Das ja hier.
Okay. Ja, dazu muss ich gestehen, ich bin insgesamt kein großer Fußballfan. Es tut mir sehr leid.
Die Frage hätten wir vielleicht vorher absprechen müssen.
Kann man auch werden.
Ja.
Ich war auf jeden Fall schon mal bei einem Spiel vom BVB.
Okay.
Ich stand leider in der falschen Tribüne. Aber es lag daran, dass mein Freund Gladbach-Fan war und der die Tickets besorgt hat.
Bist du denn dann, also ich sag mal, rein regional, wärst du eher so Richtung Bremen eher orientiert? Ist das? Oder machst du dir da jetzt also nicht so den großen Unterschied,
ob
Bremen oder Dortmund oder Hamburg oder
Frankfurt? Ja, familiär bedingt würde ich sagen, war ich immer so Richtung St. Pauli orientiert, weil mein Schwager da auch schon sehr interessiert ist. Aber BVB konnte ich schon auch immer viel Sympathie abgewinnen, muss ich sagen. Mhm. Das ist aber auch wirklich so, das sage ich jetzt nicht mehr so.
Also... Bei uns in der Firma würde man sagen, wir haben jetzt hier ein Lernfeld entdeckt, was wir jetzt noch weiter ausbauen müssen. Aber ich bin da ganz optimistisch, dass wir das hinkriegen.
Gut.
Ne? Der Norbert hat ganz gute Kontakte Richtung BVB. Vielleicht lässt sich da irgendwas organisieren.
Pierre auch anscheinend.
Ja, Pierre sowieso, genau. Was habe ich denn noch? Achso, dann habe ich natürlich noch eine Frage, die ist auch so ein bisschen dortmunderisch. Wenn du dich entscheiden müsstest, das oder das?
Würde ich sagen, Whisky. Ah,
den habe ich jetzt nicht mitgebracht. Auch da gibt es eine Fraktion in dieser Gemeinde, die durchaus sich mit diesem Thema beschäftigt.
Ja, das ist gut.
So, mehr habe ich nicht. Ich wollte das jetzt hier nicht künstlich noch in die Länge ziehen. Ich denke, ihr habt jetzt vielleicht so einen kleinen Eindruck bekommen von Lasse. Und wir haben ja im Anschluss an den Gottesdienst auch nochmal diese Zeit der Fragestunde, wo wir dann auch noch mal explizit Fragen formulieren können. Bis hierhin, Lasse, erstmal schönen Dank.
Ja, danke.
Das Thema heute ist Glaube. Und im Vorfeld möchte ich gerne einen Bibeltext lesen, und zwar aus Johannes 12. Das ist im Grunde der Text von Palmsonntag. Und dazu bitte ich euch, aufzustehen. Ich lese aus Johannes 12, die Verse 12 bis 19. Als am Tag darauf die große Volksmenge, die zum Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und zogen hinaus, ihn zu empfangen. Und sie riefen: Hosanna, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Dies verstanden seine Jünger zunächst nicht, aber nachdem Jesus verherrlicht worden war, da erinnerten sie sich, dass dies über ihn geschrieben stand und dass man ihm solches getan hatte. Das Volk nun, das bei ihm gewesen war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, legte davon Zeugnis ab. Eben darum zog ihm das Volk entgegen, weil es gehört hatte, er habe dieses Zeichen getan. Da sagten die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Alle Welt läuft ihm bereits nach. Jesus, ich danke dir, dass du damals in Jerusalem eingezogen bist. Wir befinden uns jetzt eine Woche vor Ostern und zunächst kommt Karfreitag, wo du gestorben bist. Du bist gestorben für uns. Und dann bist du auferstanden, du hast den Tod überwunden. Und wärst du damals nicht nach Jerusalem eingezogen, so wäre das nicht passiert. Und ich danke dir, dass das für uns relevant ist und dass wir uns daran erinnern können. Amen. Amen. Wir hören auf ein nächstes Lied. Thank you.
Immer schon mal gut, wenn das Mikrofon dran bleibt. Vielen Dank, liebe Musiker und Musikerinnen, für die Musik. Es ist sehr schön, das mal wieder zu haben. Ich bete noch vor der Predigt. Herr Jesus, du bist jetzt hier. Und ich danke dir, dass wir Gottesdienst feiern können in der Erwartung, dass du uns begegnen möchtest. Sprich du durch mich und öffne unsere Herzen für das, was du uns heute aufs Herz legen möchtest, Herr. Alles dir zur Ehre. Amen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Es ist natürlich was ganz Besonderes, eine Vorstellungspredigt zu halten. Und man fragt sich natürlich vorher immer, soll ich jetzt so richtig abliefern? Aber dann kann ich das hinterher im normalen Gemeindedienst nie wieder liefern? Mache ich so eine ganz normale, mittelmäßige Predigt? Oder bringe ich besonders viel von mir rein? Ich habe mich für so ein Zwischending aus allem entschieden. Judith hat letzte Woche schon gepredigt und daher habt ihr sie vielleicht schon ein bisschen kennengelernt. Und Judith ist absolut gar kein Fan von Aktionen, wo man von der Bühne nach so Handzeichen oder sowas fragt. Ich mache das aber ganz gerne. Deswegen fangen wir vielleicht mal an mit der Frage, wer mag denn von euch keine Handzeichen? Lügner. Nein, okay, gut. Dann weiß ich auch schon mal Bescheid, wie oft ich das machen kann. Dann eine andere Frage, wer von euch war denn letzte Woche schon hier? Okay, es sind doch auch einige. Super, dann kann ich ein bisschen darauf aufbauen, was Judith auch gesagt hat. Heute ist Palmsonntag. Und für uns Christen bedeutet das, dass die Karwoche losgeht, die Zeit, in der wir besonders viel darüber nachdenken, was Jesus an Ostern für uns getan hat. Dass er gestorben ist am Kreuz und auferstanden ist für uns. Und Olaf hat schon den Palmsonntagstext gelesen. Und Palmsonntag beginnt mit dem Einzug Jesu nach Jerusalem. Und die Israeliten haben schon seit langer Zeit eine ganz bestimmte Erwartung, wie so ein Messias-König nach Israel kommen soll für sie. Sie haben eine ganz bestimmte Erwartung, die Jesus enttäuscht. Jesus kommt so ganz anders, als die Israeliten das dachten. Jesus, der König, der ganz anders kommt. Sie erwarteten einen politischen Erlöser. Die Römer hatten Israel besetzt, das auserwählte Land, und es gehörte irgendwie nicht mehr den Israeliten selbst, sondern sie waren unter einer Besatzungsmacht. Und so hoffte man auf einen guten König, der die rechtmäßige Ordnung wiederherstellt und die Römer vertreibt und dann sich selbst auf den Thron sitzt und mit gewaltiger und mächtiger und liebevoller Hand über das Land herrscht und alles wieder gut wird. Aber Jesus war ganz, ganz anders als das. Er kam nicht auf einem Schlachtross, er kam nicht, um die Römer zu vertreiben, nein, er kam auf einem Eselsfohlen, als Friedenskönig. Mit ganz, ganz anderen Plänen, als die Israeliten das hatten. Und so ist das häufig auch in unserem Leben. Wir haben bestimmte Erwartungen an Jesus, wie unser Leben verlaufen müsste, wie Gott in unserem Leben wirken müsste, was er tut für uns und wie wir ihn wahrnehmen. Und häufig kommt er dann doch so ganz anders, als man das erwartet. Auch in meinem Leben. Letzte Woche wurden wir von Lilly gefragt, glaube ich, wie wir uns kennengelernt haben, Judith und ich, und wann wir so richtig wussten, dass wir die Richtigen füreinander sind. Das ist eine erfrischend andere Frage. Und wir haben darauf geantwortet, dass das gar nicht so leicht war, unsere Umstände des Kennenlernens. Sondern ich kam aus einer Beziehung, gerade frisch, und nicht alles in dieser Beziehung lief so gut. Und ich hatte das Gefühl, ich bin gescheitert. Und dann habe ich Judith kennengelernt. Und ein halbes Jahr später sind wir in eine Beziehung gestartet. Und was wir noch nicht erzählt haben, ist, dass wir dann nach einiger Zeit, ich glaube, es war nicht ganz ein Jahr, so 11 Monate ungefähr, uns wieder getrennt haben. Und das war für mich überhaupt nicht leicht. Denn ich habe diese Beziehung begonnen und ich habe gedacht, okay, und jetzt machen wir wirklich alles richtig. Ja, wir halten uns wirklich an jedes einzelne von Gottes Geboten und lesen ganz, ganz viel Bibel und beten unglaublich viel zusammen und wir haben auch wirklich viel davon gemacht. Und ich habe gedacht, das heißt dann natürlich, diese Beziehung, die würde jetzt die richtige sein, die würde funktionieren. Und als dann die Trennung kam, die ganz viele verschiedene Gründe hatte, war ich am Boden zerstört und enttäuscht von Gott. Ich hatte doch alles richtig gemacht. Wir hatten alles richtig gemacht. Warum dann scheitern und wieder am Boden liegen und sich fragen, was ist denn mit mir? Und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe mit Gott am Anfang der Beziehung Spielregeln ausgemacht. Ich habe gesagt, okay Gott, wir verhalten uns so und so und dafür gibst du uns Erfolg in der Beziehung. Und das sind die Spielregeln. Und wenn du dich nicht dran hältst, dann bist du ein Spielverderber. Und dann war ich enttäuscht. Er hatte sich nicht an meine Spielregeln gehalten. Und ich wollte in dem Moment erstmal gar nicht so viel von Gott wissen. Ich war undankbar und wollte nicht in seine Nähe und war auch ignorant und habe rebelliert gegen ihn, weil ich enttäuscht war. Jetzt stehen wir ja aber hier, verheiratet schon länger und auch schon wieder länger zusammen. Und das heißt, diese Trennungsphase war nicht von Dauer, sondern nach einem halben Jahr haben wir wieder Kontakt zueinander gesucht und das war ein unglaublich wichtiges halbes Jahr, was wir da in der Trennung verbracht haben. Es war ein Jahr, in dem wir beide nochmal eine Antwort für die Beziehung finden konnten, ein Jahr für die Beziehung, ein Jahr, ein halbes Jahr, in dem Judith nochmal neu für sich Glauben und Gemeinde und Gemeindearbeit entdecken konnte. Ohne dass wir vielleicht heute hier nicht stehen würden und auch das Theologiestudium für sich nochmal neu entdecken konnte. Also kam es am Ende ganz anders, als ich erwartet hatte, aber in dem Fall kam es sehr, sehr viel besser. Und das ist eigentlich auch für die Israeliten so. Jesus kommt ganz anders, als sie das erwartet haben. Und wahrscheinlich sind sie auch wirklich sauer auf ihn, denn die Hände, die ihn noch loben als ersehnten König und Hosanna rufen, das sind bald die Hände, die fordern und schreien, kreuzigt ihn. Also sie waren auch sauer auf ihn, haben rebelliert. Aber Jesus kam ganz anders. Und zwar viel besser für die Menschheit und für das Volk Israel. Er kam als Friedenskönig, als erlösender König. Er hat die Menschen mit Gott versöhnt, einen neuen Weg geschaffen, wie wir Menschen in der Nähe Gottes sein können, der einzigartig ist, bis heute. Er hat dafür gesorgt, dass wir bis heute bei Gott sein können, in persönlicher Beziehung mit ihm leben können. Und Olaf hat den Wochenspruch heute schon erwähnt und hat gesagt, der Menschensohn muss erhöht werden, damit die, die an ihn glauben, gerettet werden. Denn damals den Israeliten fiel es schwer, ihm zu glauben, obwohl er viel von dem auch gesagt hat und offenbart hat, wozu er gekommen ist, was er macht, was sein Ding ist. Aber man hat es nicht verstanden. Die, die glauben, werden gerettet. Wenn wir das alles nicht glauben, was Jesus da getan hat an Ostern, nach dem Passafest, am Kreuz, was da passiert ist, wenn wir das alles nicht glauben, dann wären wir heute nicht hier. Wir sind hier, weil wir glauben. Und wir sind gerettet, weil wir glauben. Wir sind versöhnt mit Gott, weil wir glauben. Und dass wir gemeinsam heute hier sind, um einen Herrn zu feiern und Gottesdienst zu feiern, das ist eine wunderbare Sache. Eine Sache und ein Glaube, der uns dazu bringt, alle zusammen. Dabei ist Glaube gar nicht so leicht. Und das weiß auch die Bibel. Und darum geht es heute. Herausforderungen des Glaubens. Und der Bibeltext steht in Hebräer 11, 1 bis 2 und 12, 1 bis 3. Und ich lese uns den Text. Hebräer 11, 1 bis 2. Der Glaube aber ist die Grundlegung dessen, was man erhofft. Der Beweis für Dinge, die man nicht sieht. In diesem Glauben ist den Alten ihr Zeugnis ausgestellt worden. und 12, Verse 1 bis 3. Darum wollen denn auch wir, die wir von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben sind, alle Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Wir wollen mit Ausdauer laufen in dem Wettlauf, der noch vor uns liegt, und hinschauen auf den, der unserem Glauben vorangeht und ihn vollendet, auf Jesus, der im Blick auf die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete, die Schande gering geachtet und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denkt doch an den, der von Seiten der Sünder solchen Widerspruch erduldet hat, damit ihr nicht müde und mutlos werdet. Das ist ein ganz spannender Text. Und ich denke, dieser Text hat nicht den Anspruch, eine absolute Definition des Glaubens zu sein. Also Glauben ist genau das und nichts anderes. Nein, dieser Text will aber den Glauben beschreiben. Und er beschreibt den Glauben nicht nur als leicht und freudig und gut und ohne Probleme, sondern er problematisiert das Ganze durchaus. So vergleicht er den Glauben mit einem Wettlauf oder mit einem Marathonlauf. Und es kann sich über ein ganzes Menschenleben hinweg erstrecken. Und wenn ich dran denke, ich müsste mein ganzes Leben einen Marathon laufen, das wäre unglaublich anstrengend. Die Bibel erwähnt hier, dass Müdigkeit im Glauben aufkommen kann. Mutlosigkeit kann aufkommen im Glauben. Und damit geht die Bibel wie selbstverständlich um. Und die Bibel sagt hier auch, der Glaube ist ein Beweis für Unsichtbares. Und wenn man da so drüber nachdenkt, dann ist das mit der Vernunft eines modernen Menschen in unserer Gesellschaft gar nicht so leicht zu begreifen. Wie kann man etwas Unsichtbares, Unmessbares, wie kann man das denn beweisen? Wissenschaftlich eigentlich gar nicht möglich. Wie soll ich das also jemandem erklären, der es noch nicht so kennt? Das Ganze stellt uns vor Herausforderungen. Und letzte Woche bei Judith ging es so um die Phasen der Nachfolge und Herausforderungen in der Begegnung mit Jesus. Und heute geht es um die Herausforderungen des Glaubens. Und da gibt es verschiedene. Es kann sein, dass du in deinem Glauben gerade so an dem Punkt bist, wo du vielleicht noch die ganzen Grundlagen gar nicht so richtig glauben möchtest. So ein Gott wird Mensch, stirbt, steht wieder auf und das soll irgendwas zwischen mir und Gott heute irgendwie gemacht haben. Es ist vielleicht auch wirklich schwer zu glauben. Vielleicht bist du so in dieser Phase. Oder diese Sachen glaubst du alle schon, aber dann ist es so, dass du in deinem Alltag einfach nicht viel davon spürst. Weil es häufig immer derselbe Trott ist. Man geht auf die Arbeit, man ist wieder zu Hause, trifft sich mit Freunden, aber so richtig viel Besonderes oder mit Gott passiert vielleicht gar nicht. Oder du bist wirklich auch in einer Situation, wo man in so einem Trott drin ist. Und wir sind alle gerade in einer gewissen Trottsituation mit Corona und Lockdown, der nicht enden will. Mir geht das gerade so mit meiner Masterarbeit viel. Es ist häufig derselbe Tagesablauf. Man steht auf, man isst, man arbeitet, man isst, man arbeitet, man isst und man schläft wieder ein und am nächsten Tag genau derselbe Rhythmus. Und das ist monoton, eintönig. Und da bin ich manchmal müde. Mir fehlt die Ausdauer, mir fehlt das Besondere irgendwie in meinem Glauben. Und das ist auch schwierig. Und dann gibt es noch auch den Störfall. Vielleicht wurdest du enttäuscht von Gott, wie ich am Anfang in der Geschichte, in der Trennungsphase. Vielleicht hast du irgendwas erwartet oder dir erhofft und es ist nicht eingetreten. Vielleicht musstest du einen schweren Schicksalsschlag erleiden und bist gerade einfach am Kämpfen in deinem Glauben und enttäuscht von Gott. Und die Bibel ist sehr weise, dass sie darüber spricht. Und es ist gut, dass die Bibel das tut. Das ist nach dem Motto Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, ein Stück weit. Und dieser Text, der auch davon spricht, dass Glaube nicht immer leicht ist, der lädt uns dazu ein, darüber nachzudenken, wie geht's eigentlich meinem Glauben gerade? Und vielleicht findest du dich in einer dieser Situationen wieder, die ich eben genannt habe. So grundsätzlich am Zweifeln, ermüdet vom Alltag oder in einem Schicksalsschlag. Oder in einer ganz persönlichen und eigenen Herausforderung, die ich noch nicht genannt habe. Und die Bibel geht davon aus, dass das normal ist. Und dass das zum Glauben dazugehört. Weil wir Menschen sind und nicht perfekt glauben. Aber da bleibt die Bibel nicht stehen, sondern sie geht weiter. Ich lese nochmal Vers 1 von Kapitel 11. Der Glaube aber ist die Grundlegung dessen, was man erhofft. Der Beweis für Dinge, die man nicht sieht. Glaube ist für uns die Grundlage der Dinge, die wir hoffen. Und da muss man sich da vielleicht erstmal klar machen, was hoffen wir denn eigentlich? Wir hoffen, dass wir nicht alleine durchs Leben gehen, sondern vom Heiligen Geist begleitet sind und er in seiner Kraft in uns wirkt. Wir hoffen, dass Gott übernatürlich eingreifen kann in unser Leben, dass Heilung passieren kann, dass Wunder passieren, übernatürliche Dinge und dass er in den Weltlauf eingreift. Wir hoffen, dass Beziehungen nicht durch unseren Egoismus nur zerstört sind und immer wieder Verletzungen passieren, sondern wir auch in Nächstenliebe zueinander finden können. Und wir hoffen, dass wenn Verletzungen entstehen, wir aufeinander zugehen können und uns versöhnen können miteinander. Und wir hoffen, dass wir gerettet sind von Jesus, dass wir erlöst sind und nicht mehr bestimmt durch das Böse in der Welt und durch die Sünde in uns. Und wir hoffen, dass Gottes Gerechtigkeit immer mehr wird auf dieser Welt. Und dass die Welt sich immer mehr verbessert. Und wir hoffen, dass wir nicht alleine sterben und dass der Tod nicht das Ende ist, sondern die Ewigkeit. Und das sind unglaublich gute und tolle Hoffnungen. Diese Hoffnungen braucht die Welt. Was für ein trostloses Leben wäre das, wenn wir solche Hoffnungen nicht haben könnten, dass sich Dinge verbessern. Dass wir nicht in Situationen bleiben müssen, die für uns lebensfeindlich sind. Und ohne den Glauben, der die Grundlage für diese Dinge ist, hätten wir diese Hoffnungen nicht. Der Glaube ist wertvoll. Und jetzt zu der etwas schwierigen Stelle. Der Glaube ist ein Beweis für die Dinge, die unsichtbar sind. Wir glauben, das ist jetzt witzig, aber wir glauben, dass der Glaube eine Antwort ist auf ein Ansprechen vom Heiligen Geist. Glaube, das machst du nicht einfach so aus dir alleine heraus, sondern wir glauben, dass Gott dich vorher anspricht. Jesus, der Heilige Geist, dich berührt und wir dann antworten mit Glauben auf diese Begegnung. Und das heißt, der Glaube an sich ist schon ein Zeuge von dieser Begegnung, dass du berührt wurdest von etwas Unsichtbarem. Wenn du also heute hier sitzt und glaubst, dann weißt du, du wurdest schon angesprochen. Und das ist mit ein Beweis für diese unsichtbaren Dinge, die es gibt. Und all diese Dinge, auf die wir hoffen als Christen, die ich eben aufgezählt habe, und so viele Sachen im Glauben, und auch, dass wir nach dem Tod ewig leben und im Tod nicht alleine sind, die sind unsichtbar. Und trotzdem hoffen wir auf sie. Und im Glauben können wir diese Dinge erleben. Können wir Wunder erleben, Heilungen erleben, Jesus erleben, der uns nahe kommt. Und wenn etwas von unsichtbar und noch nicht geschehen sich verwandelt zu, ich habe es erlebt am eigenen Körper, ich kann euch davon ein Zeugnis geben, dass es passiert ist, dann wird unsichtbar zu bewiesen. Und im Glauben können wir unser Leben deuten. Du kannst natürlich sagen, okay, ich habe gebetet und meine Kopfschmerzen sind weg. Das kann ein Zufall sein oder wir haben darum gebetet und die Begegnung mit meiner schwierigen Familie ist wirklich gut verlaufen und es ist Versöhnung passiert. Das kann ein Zufall sein. Und du kannst sagen, wir haben für politische Veränderungen gebetet und es passiert so viel Freiheit. Das kann ein Zufall sein. Aber im Glauben können wir diese Dinge deuten und können sagen, nein, es gibt einen Zusammenhang dazwischen. Denn in der Menschheits- und Christengeschichte gäbe es dann weitaus zu viele Zufälle, als dass man nicht auf einen Zusammenhang kommen würde, der größer ist als das. Und das sagt auch die Bibel. Denn zwischen diesen beiden Kapiteln, zwischen 11 und 12, kommen 38 Verse, wo Zeugen für den Glauben aufgezählt werden. Die Wolke der Zeugen nennt Hebräer diesen Abschnitt selbst. Und man könnte das auch übersetzen mit Meute oder, weil wir in Dortmund sind, mit Fankurve. So müssen wir das verstehen. Das sind 38 Verse lang mit Zeugen, die bei dem Glaubensmarathon, den wir ein Leben lang laufen, am Straßenrand stehen und dich anfeuern und sagen, jawohl, es lohnt sich, lauf weiter, ich gebe dir Kraft, ich kann dir sagen, ich bin schon am Ziel und weiterlaufen ist gut und richtig. Und die Bibel führt so viele Zeugen auf. Abraham, der in ein fremdes Land geht und völlig neu sein Leben startet und zum Segen für viele Völker wird. Noah, der völlig bescheuert aus Sicht der anderen Menschen ein riesiges Boot baut und somit sich selbst retten kann. Mose, der einen Aufstand anführt gegen ein übermächtiges Volk und eine jahrelange Wüstenwanderung auf sich nimmt, um in ein verheißenes Land zu kommen. Und viele mehr, Rahab und Deborah und viele, viele Zeugen. Und das ist eine anfeuernde Meute am Straßenrand. Und das ist, warum Zeugnis geben für uns als Gemeinden so wichtig ist. Wie wäre das, wenn wir als Gemeinden heute immer noch Zeugnislisten führen würden? Wenn die FEG Dortmund, wie alt ist die Gemeinde ungefähr? 110. Wenn jetzt wir schon seit 110 Jahren mitgeschrieben hätten, was hier von der Bühne an Zeugnis gegeben wurde, wie Menschen Gott erlebt haben. Es wäre ein dickes Buch. Und man könnte nachlesen, was ist eigentlich passiert mit Gott. Und das würde einem Kraft geben für den Glauben. So viele Menschen erleben was mit Gott. So viele Menschen haben hier Zeugnis gegeben. Und das gibt mir Kraft, in meinem Glauben auch auszuhalten. Und letztlich haben wir auch den ultimativen Zeugen direkt an unserer Seite. Ich lese nochmal Kapitel 12, Verse 1 bis 3. Darum wollen denn auch wir, die wir von einer solchen Fankurve von Zeugen umgeben sind, alle Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Wir wollen mit Ausdauer laufen in dem Marathon, der noch vor uns liegt und hinschauen auf den, der unserem Glauben vorangeht und ihn vollendet. Auf Jesus, der im Blick auf die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet, die Schande gering geachtet und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denkt doch an den, der von Seiten der Sünder solchen Widerspruch erduldet hat, damit ihr nicht müde und mutlos werdet. Jesus, der unserem Glauben vorangeht und ihn vollendet. Das habe ich eben schon gesagt. Wir glauben, dass wenn wir glauben, Jesus uns vorher berührt hat. Er ist vorangegangen, diesen Glauben, indem er unseren Glauben anstößt und indem er selbst auf das Unsichtbare geschaut hat, das noch kommen würde und nicht auf das Kreuz, das vor ihm lag. Er fängt den Glauben an und er vollendet ihn. Und das heißt auch, dass es in Jesus Hand liegt, was mit meinem Glauben geschieht. Und dass ich wissen darf, wenn er mich nicht loslässt, und das ist so, er lässt mich nicht los, dann werde ich auch nicht aus dem Glauben herausfallen, einfach so. Sondern er hält mich, denn er will meinen Glauben vollenden in die Ewigkeit. Und Jesus hat das Kreuz ertragen, indem er auf die Dinge geblickt hat, die noch unsichtbar sind. Und das ist für uns auch etwas Gutes und Schönes. Die Dinge, die wir hoffen, sind noch unsichtbar. Aber wir können, wenn wir am Boden liegen und im Staub sind, aufblicken auf diese unsichtbaren Dinge und dürfen hoffen, da ist noch was anderes als nur der Staub, in dem ich gerade liege. Ich kann hoffen, da kommt vielleicht noch was anderes. Heilung, übernatürliches Eingreifen. Und das hebt meinen Blick von dem Problem weg auf die Dinge, die vielleicht noch unsichtbar sind, aber die uns verheißen sind von Jesus. Und hebt den Blick vom Problem auf unseren Retter und auf unseren Friedensgott. Und das gibt einem Kraft. Das gibt mir Kraft in Situationen, die irgendwie auswegslos und schwierig erscheinen, auf etwas zu blicken, was danach kommt. Und Jesus ist am Kreuz gestorben für uns. Wenn er das nicht für mich gemacht hätte, dann wäre ich derjenige gewesen, der hätte sterben müssen. Aber er hat das für mich getan. Und darum sind wir im Tod auch nicht alleine, weil Jesus auch dort mit uns anwesend ist. Und er bringt uns in die Ewigkeit, weswegen wir den Tod nicht fürchten müssen. Und somit haben wir mit Jesus den ultimativen Zeugen und den besten Begleiter für den Lebensmarathon des Glaubens. Und deswegen dürfen wir glauben und vertrauen und hoffen auf all die wunderbaren Dinge des Glaubens und auf Jesus, der in meinem Leben wirkt, den ich wahrnehme und spüre und auch in deinem.
Wasser wird weinen, Blinde sehen, Brot wird vermehrt, Lahme gehen. Wenn wir das mal gesehen hätten, würde uns vielleicht Glauben viel einfacher fallen oder vielleicht auch nicht. Wir durchlaufen unterschiedliche Phasen, aber wir haben die Zeugen, die das miterlebt haben, die Jünger, die bei ihm waren und die erlebt haben, so ist nur Jesus. Er kann das. Wasser wird weinen, Blinde gehen.
Du bist nur du. uns Gott zur Seite? Wer kann uns widerstehen? Und steht uns Gott zur Seite? Was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite? Was kann uns widerstehen? Gnade nicht Gericht, Hoffnung nicht Verzweiflung, bringt uns Jesus durch das Kreuz. Trost in größtem Maß, Erbarmen ohne Grenzen, zeigt uns Jesus durch das Kreuz. Deine Fragen, deine
Vielen Dank für die Musik. Es gibt einige Ansagen. Und zwar erreichte uns in dieser Woche die Nachricht, dass Matthias Kühl gestorben ist. Matthias Kühl war lange Zeit hier in der Gemeinde. Er war auch Mitglied der Gemeindeleitung. Und meine erste Begegnung war mit Matthias Kühl. Da lebte ich noch in Köln, arbeitete in Dortmund. Und da bin ich halt in die christliche Buchhandlung gegangen. Und diese christliche Buchhandlung leitete, ja, wie ihr alle wisst, Matthias Kühl. Vor 10 Jahren ist er mit seiner Frau nach Lörrach gegangen, um da auch in der Alpha-Buchhandlung zu arbeiten. Ja, er ist also nach einer kurzen Krankheit relativ plötzlich wohl verstorben. Wir denken an die Angehörigen und ihnen gilt unser Beileid. Dadurch, dass die Inzidenzwerte ja wieder nach oben gehen, haben wir in der Gemeindeleitung beschlossen, dass dies jetzt erstmal der letzte Präsenzgottesdienst sein wird. Das heißt, über Ostern wird es keine Präsenzgottesdienste geben. Es wird entsprechend Angebote über Video geben und online. Und bis auf Weiteres werden wir das dann entsprechend aussetzen. Halten euch natürlich auf dem Laufenden. Um 11.30 Uhr werden wir hier die zweite Fragestunde haben mit Lasse und Judith, mit Judith und Lasse. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Es wäre schön, wenn wir jetzt hier mit dem Gottesdienst fertig sind, einfach mal alle rausgeht, damit wir hier mal quer durchlüften könnten und danach dann wieder reinkommt. Es wäre schön, wenn wir so pünktlich um 11:30 starten könnten. Das ist insbesondere auch für die, die dann online sich dazuschalten, ganz gut, wenn wir einigermaßen pünktlich hier beginnen können. Wir werden das Online-Format diesmal etwas anders gestalten. Und zwar wird das über Zoom möglich sein. Rolf wird den Co-Moderator hier machen. Und ich bin gespannt, das wird schon alles gut werden. Ja, das wären die Ansagen. Damit sind wir am Ende des Gottesdienstes. Und ich muss sagen, es war ein schöner Gottesdienst. Mir hat es viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Lasse, für deine Predigt. Nochmal danke an die Musik, an die Technik da hinten. Das ist jetzt ja technisch gesehen auch immer ein bisschen aufwendiger mit Live-Übertragung und so weiter und so fort. Dafür auch nochmal vielen Dank. Nach dahin. Ja, genau. Immer gerne. Ich möchte euch bitten, zum Segen aufzustehen. Friede sei mit den Brüdern und Schwestern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit euch allen, die lieb haben unseren Herrn Jesus Christus in Unvergänglichkeit. Amen. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag und bitte dann um 11:30 die teilnehmen möchten, wieder hier sein.